Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum Podcast. Heute geht es um die Franchise-Nehmergewinnung und zwar die Reaktion, nachdem der Kontakt hergestellt wurde. Warum kriege ich vielleicht plötzlich keinen Kontakt mehr zu Franchise-Interessenten hin? Oder sie reagieren ganz abweisend oder können sich vermeintlich gar nicht mehr erinnern, dass man vor 2 Wochen noch miteinander gesprochen hatte. Zu überlegen, warum ist das so? Und die Gedanken mache ich mir dankenswerterweise nicht alleine, sondern hier bei mir ist Eugen Marquardt von den Franchise-Machern. Herzlich willkommen, Eugen.
Hallo Steffen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Freue mich.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Der ganze Impuls zu diesem Thema kam von dir. Du hattest mal in einem deiner berühmt-berüchtigten Dienstags-Newslettern genau darüber geschrieben und ich fand den Gedankengang ganz gut, weil das sind, glaube ich, Erfahrungen, die du dort beschrieben hast, die jeder Franchise-Manager irgendwann mal macht und wahrscheinlich auch nicht immer so ganz glücklich darüber ist.
Ja, genau. Das ist ja eigentlich so ein bisschen Alltag. Also wir begleiten ja Franchise-Geber und ihre Mitarbeitenden in den Systemzentralen. Und dann hören wir natürlich regelmäßig immer diesen Schmerz: Oh, ich habe da jemand nicht erreicht oder jemand ruft mich zurück oder man hat vielleicht schon viele gute Gespräche geführt und der Franchise-Partner ist geghostet. Und das ist natürlich erstmal nicht schön, sozusagen. Das Erste, was ich versuche immer zu sagen, ist: Wahrscheinlich liegt es nicht an euch. Ja, man ist sehr geneigt, als jemand, der dann diese Gespräche mit Franchise-Interessenten führt, das auf sich zu beziehen und zu sagen, der, die möchte mit mir nicht sprechen und was ist mit mir nicht in Ordnung oder mit meinem System nicht in Ordnung.
Oder aber der andere ist doof. Der Interessent ist einfach ein Doof und ein Arschgesicht oder sowas. Das ist ja auch nicht die Wahrheit.
Genau, und dann sagt, oder kommt man an, der ist doof, so, das ist auch irgendwie nicht richtig. Absolut. Und das möchte ich jetzt erstmal immer grundsätzlich wegnehmen, weil das ist störend, das ist nicht zielführend. Und wie nehme ich das weg? Also das Erste nehme ich weg dadurch, dass man einfach sagt, es ist nun mal Statistik. Das bedeutet, dass nicht jeder Franchise-Interessent Franchise-Nehmer wird. Das wäre ja schön, aber die Statistik sagt immer, ich muss mehr Kontakte machen, als ich nachher an Franchise-Partnern gewinne. Irgendwie logisch, aber wenn es dann sozusagen der tatsächliche Augenblick ist, wo ein Franchise-Interessent abspringt, auf welche Art und Weise auch immer, tut es natürlich immer ein bisschen weh.
Erinnere mich an die Regel, die schon zu Kinderzeiten kolportiert wurde, als mein Vater hier das Ganze machte, wo auch schon immer drüber gesprochen wurde: 100 Kontakte, 10 Gespräche, ein Vertrag. Mit einer ziemlichen Spannbreite, was die tatsächlichen Zahlen angeht. Aber dass man einfach irgendwie mal erstmal an 100 Kontakte rankommt und die dann auch erstmal anruft, während man aber gerade mal mit 10 dann wirklich ins Gespräch kommt. Und von diesen 10 verliert man ja auch wieder die 9. Und manchmal sind sie halt auch unhöflich in ihrem Verhalten auf dem Weg raus.
Genau.
Das war, glaube ich, auch schon immer so.
Das war immer schon so, erstmal so das Erste, was ich beruhigend sage, damit man es nicht auf sich oder sein System bezieht. Hey, das ist alles in Ordnung, ist irgendwo ein menschlich nachvollziehbarer emotionaler Vorgang und zugleich ist es schlicht und ergreifend ein statistischer Auswahlprozess, Aus-Sieb-Prozess, der hier passiert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was auch ganz wichtig ist, die Interessenten, die anfragen, sind ja am Anfang erstmal nur neugierig. Die wissen ja häufig noch gar nicht ganz genau, was ein Franchise-System oder was eine Franchise ist und was du da verkaufst. Ist ja ein bisschen anders, als wenn ich jetzt ein Auto kaufe, dann weiß ich ungefähr, aha, das Auto und so weiter, die Preisklasse, da weiß ich schon, bevor ich überhaupt das allererste Gespräch mit einem Verkäufer geführt habe, in welchen Dimensionen bewege ich mich und worauf kommt es an. Das ist bei einer Franchise-Lizenz ja erstmal noch gar nicht der Fall. Der Franchise-Interessent interessiert sich irgendwie für Selbstständigkeit, hat schon mal was von Franchise gehört, hat so ein paar Koordinaten, aber erstmal muss ich ihm wirklich sagen, quasi das Produkt beschreiben. Und da ist er auch neugierig drauf. Er möchte das erstmal irgendwie hören. Aber Neugier ist eben auch ein relativ flaches Gefühl. Es ist so, wenn ich neugierig bin, dann kann es sein, dass ich sage, ja, wir haben da heute Abend einen Termin und dann ist da ein Fußballspiel. Dann kommen meine Kumpels und ich habe wirklich diesen Termin vergessen, weil ich war noch gar nicht in irgendeiner Form committed. Und bin einfach nur so an der Oberfläche. Ich wollte doch nur mal wissen. Und wenn ich doch nur mal wissen will, naja, dann bin ich eben noch nicht so weit. Und dann kann es durchaus sein, dass ich auch Termine tatsächlich vergesse oder nicht zurückrufe.
Ein anderes Wort, was man vielleicht nutzen könnte, wäre eben der Gegenseite die Ernsthaftigkeit, ne? Wie ernsthaft verfolge ich dieses Projekt? Wie ernsthaft habe ich das Ziel vor Augen, mein berufliches Leben auf diese Weise zu verändern?
Genau, und am Anfang der Kontaktaufnahme oder dieses Verkaufsprozesses habe ich das eben noch nicht. Das kann ich noch gar nicht haben. Deshalb macht es auch gar keinen Sinn, gleich am Anfang irgendwie zu sagen, du musst jetzt eine Franchise-Lizenz kaufen, das ist gar nicht der Punkt. Sondern man muss erstmal in diese Ernsthaftigkeit hineinkommen. Also auch den Kandidaten unterstützen, in die Ernsthaftigkeit hineinkommen zu können. Jenseits der Statistik, Neugierde ist ein flaches Gefühl, so drücke ich es mal aus. Und wenn ich neugierig bin auf das eine, dann bin ich plötzlich neugierig auf das andere und dann wieder neugierig. Das ist einfach unverbindlich und das ist grundsätzlich ja auch erstmal okay.
Diese Neugierde kann ich auch so halbstatistisch untermauern. Wir haben ja mal in der Vergangenheit sehr systematisch sehr, sehr viele Kandidaten angerufen, unmittelbar nach der Kontaktanfrage. Also ich glaube, es waren, wenn ich mich richtig erinnere, 300 Anrufversuche innerhalb von sehr kurzer Zeit. Und 100 wirklich längere Gespräche, mit länger meine ich so 10, 15, 20, 25, 30 Minuten, wo wir auch gefragt haben, so wie hast du dich denn bewegt auf dem Franchise-Portal, wonach hast du gesucht? Wir haben festgestellt, ich vermute, das gilt bis heute, soweit wir das auch so tracken können, dass ungefähr ein Drittel der User durch die Rubrik alle Franchise-Angebote einfach durchscrollt und ein bisschen rechts und links schaut, wovon sie sich triggern lassen. Und das finde ich ein Paradebeispiel für Neugierde oder auch erstmal noch orientierungslos einfach mal gucken. Und dann gibt es die anderen, die zumindest schon mal wissen, was sie anzieht. Die gucken dann eher in die Rubriken, in die Branchen rein, sei es jetzt in Richtung nebenberuflich Homeoffice oder so oder in Richtung irgendeiner bestimmten Branche konkret, Nachhilfe, Fitness, Gastro, whatever. Und dann gibt es wiederum diejenigen, die wirklich ganz gezielt typischerweise auch nach finanziellen Kennzahlen suchen. Ich habe das Geld, ich will das investieren, ich erwarte die und die Rendite, mein Einkommen sollte nicht schlechter sein. Da kommen jetzt nur noch so eine ganze Handvoll, wenn überhaupt, Franchise-Systeme in Frage, die ich mir so erarbeitet habe. Aber die sind im Zweifelsfall im Prozess auch ein bisschen weiter hinten, weil sie sich das schon erarbeitet haben, sonst hätten sie nicht diesen Einblick.
Genau, ein schönes Beispiel, hätte ich auch gesagt, das Rumklicken links und rechts, das ist so, als wenn ich, was weiß ich, man möchte mir ein Jackett kaufen, du gehst in das Modehaus und guckst mal hier und guckst mal da und was könnte ich denn jetzt hier eigentlich mal so, was wäre interessant? Das ist sehr oberflächlich. Ist aber ein gutes Argument dafür, dass unbedingt jetzt eben der Franchise-Geber oder ein Mitarbeiter rufen muss. Er muss ins Gespräch kommen mit diesem Franchise-Interessenten. Weil wenn ich jetzt irgendwie mein Jackett aussuche und bin oberflächlich und es spricht mich keiner an, dann gehe ich wieder raus mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn aber ein Verkäufer kommt und sagt, also da, wo Sie gucken, werden Sie für sich sicherlich nicht das Passende finden. Ich sehe, was Sie so für jemand sind und ich zeige Ihnen mal, was zu Ihnen passen würde. Ja? Dann bin ich ja im Gespräch. Dann macht jetzt der Verkäufer mit mir den Dreh, mich in die Ernsthaftigkeit hineinzubringen. Er wird vielleicht noch Fragen stellen, für welche Anlässe ich denn dieses Jackett brauche und solche Geschichten. Und das alles geht eben nicht ohne Kommunikation. Ich sage das deshalb, weil wir ja auch immer wieder Franchise-Geber haben, die sagen, naja, da hat sich gemeldet, dann habe ich eine E-Mail geschrieben und darauf hat er sich nicht zurückgemeldet. Nee, macht er auch nicht, weil er ist höchstens neugierig. Und auf eine E-Mail reagiert man dann ehrlich gesagt nicht. Kannst auch einen E-Mail-Loop machen, kannst auch alles machen, meinetwegen. Ich halte es auch nicht für grundsätzlich falsch, ersetzt aber niemals das telefonische Nachfragen. Denn wenn ich diesen Erstkontakt habe und eine Telefonnummer, muss ich eben anrufen. Ansonsten ist es genauso, als wenn ich in ein Modehaus gehe und ein Verkäufer spricht mich einfach gar nicht an und alle verstecken sich. Dann war das sinnlos, dass ich in dieses Modehaus gegangen bin und der Inhaber des Modehauses macht keinen Umsatz. Und dann kommt das, was ich in dem Newsletter beschrieben habe und das gilt für Franchise-Interessenten, die schon tatsächlich ernsthafter dabei waren, mit denen du auch schon Gespräche hattest, vielleicht so, also persönlich in der Zentrale und plötzlich reißt das ab. Plötzlich ist
weg.
Ist weg, der Franchise-Partner, oder aber man kann ihn erreichen, aber er ist irgendwie in einer Form abweisend, wo man denkt, ey, wir haben doch miteinander gesprochen. Du warst doch irgendwie zweimal hier. wir haben doch schon Daten ausgetauscht und so weiter. Dein Kommunikationsverhalten passt überhaupt nicht zu dem, was bislang war. Und woran liegt das? Und da habe ich mir immer so Gedanken gemacht. Das war für mich auch mal sehr schwer zu verstehen. Und ich möchte nur einen Gedankenansatz dazu liefern, woran es liegen könnte. Es kann natürlich viele andere Gründe geben. Vielleicht hat da auch jemand noch andere Erfahrungen. Aber das, was ich in dem Newsletter geschildert habe, ist diese Geschichte, dass da jemand ist, der möchte sich selbstständig machen. Das ist ein großer Traum von ihm. Seit vielen Jahren. Und irgendwann kommt so eine Lebenssituation, jetzt macht er oder sie sich auf, tatsächlich in die Umsetzung dieses Traums zu gehen.
Man hat ja ein Kopfkino dabei, ne? Wie schön das ist, wie, also man malt sich das ja in rosa-rot aus, im Zweifelsfall dann auch.
Und jetzt gehst du und richtigerweise sagst du dir, so ganz alleine auf eigene Faust will ich nicht, ich interessiere mich mal für Franchise. Jetzt bist du bei einem Franchise-Geber, führst Gespräche und der Franchise-Geber sagt dir, ich verstehe deinen Traum, ich kenne deinen Traum und ich weiß, wie du deinen Traum verwirklichen kannst. Ich hole dir diesen Traum aus den Wolken hinunter, lege ihn dir zu Füßen und das Einzige, was du noch tun musst, ist zu sagen, ja, ich will. Und das macht natürlich einen gewissen Druck.
Erstmal ist es schön, ne? Also erstmal, das sind ja die ersten Gespräche dann auch, wo man den Traum nochmal beschreibt und wieder auflebt und so. Das fühlt sich ja noch positiv an, ne?
Das ist auch meistens die Stimmung von dem ersten persönlichen Gespräch, ne? Ja, alles super, das ist cool, das wollen wir machen und so weiter. Und häufig dann nach diesem ersten Gespräch kommt dann diese Ernsthaftigkeit in den Kopf des Franchise-Interessenten, wo der jetzt denkt, ja, das stimmt. Der Franchise-Geber stellt mir echt alles zur Verfügung. Wenn ich das mache, dann das ist ja genau das, was ich suchte. Ist ja super. Ist ja genau das. Jetzt muss ich ja nur noch meinen Job kündigen, meine Familie von dem Vorhaben überzeugen. Da muss ich noch mein Geld zusammenkratzen und noch so ein paar andere Sachen, von denen ich aber weiß, die kann ja nur ich erledigen. Ja, das liegt jetzt eindeutig bei mir. Ich fühle, das ist logisch. Kein anderer Mensch, auch nicht der Franchise-Geber, kann das für mich erledigen. Wenn ich das erledigen würde, dann bin ich bei dem Franchise-Geber, meine Unterschrift, dann geht's los und dann habe ich meinen Traum vom Start in die Selbstständigkeit verwirklicht. So, und das ist eine Stresssituation, das ist eine krisenhafte Situation. Und ich könnte mich als Franchise-Interessent sehr leicht aus dieser krisenhaften Situation befreien, indem ich dem Franchise-Geber sage, Mensch, echt, vielen Dank für die Gespräche. Ich habe vieles gelernt. Du hast mir dabei geholfen, jetzt klarer darüber zu werden, dass ich mich doch nicht selbstständig machen möchte. Ich möchte doch da bleiben, wo ich bin oder eine andere angestellte Position suchen. Vielen Dank dafür. Das wäre ja in Ordnung. Das wäre ja
klar. Das wäre die höfliche Ablehnung.
Ja, weil, warum? Ich meine, niemand muss ja. Besser ist noch die Zusage für den Franchise-Geber, klar. Aber fair ist doch auch zu sagen, nee, ich habe mir das echt anders überlegt, nach gründlicher Rücksprache. Machen ja auch welche, das ist ja so nicht. Aber manche machen es eben nicht. Und jetzt fangen sie an zu eiern, weil sie merken, das ist irgendwie, ich gebe ja jetzt meinen Traum auf. Wenn ich dem jetzt sage, nein, dann gebe ich ja eigentlich meinen Traum auf. Also vorausgesetzt, man macht nicht ein anderes Franchise-System oder sowas. Aber im Grunde ist es meistens für die zu sagen, nee, dann mache ich das jetzt erstmal nicht. Und wenn ich das nicht mache, dann ist das auch nicht eine Entscheidung nur für heute, sondern dann ist es eine Entscheidung für zumindest ein paar Jahre oder 2-3 Jahre. Dann könnte man ja nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Aber erstmal nimmt man von diesem Traum tatsächlich Abschied. Und dieses Abschiednehmen ist auch manchmal so ein bisschen, jetzt kommt so ein bisschen die Küchenpsychologie, ja, schuldbehaftet, ja. Ja, es ist ja doof und eigentlich hätte ich ja, aber meine Frau oder mein Mann wollte nicht. Man fühlt sich nicht richtig wohl mit dem Nein.
Und man braucht einen Schuldigen.
Und man braucht jetzt einen Schuldigen und sagt, naja, also ich will doch nicht schuld daran sein, dass ich meinen Traum begrabe. Das wäre ja furchtbar. Dann müsste ich ja die Verantwortung zu 100% dafür übernehmen. Sollte man eigentlich, aber tut man vielleicht nicht und sagt dann, naja, ich verstecke mich mal lieber. Oder ich sage, der Franchise-Geber war ja von vornherein nicht ehrlich mit mir. Oder der ist doof. Oder meine Familie ist doof. Oder alle sind doof. Wie auch immer. Also ich erfinde jetzt eigentlich Ausreden dafür, dass ich mich nicht traue, mich selbstständig gemacht zu haben, obwohl wirklich dieser Traum, die Möglichkeit, den Traum zu erfüllen, unmittelbar, also sie war zum Greifen nah. Zum Greifen war sie nah. Und ich bin derjenige, der es nicht, der nicht zugegriffen hat und möchte mir das vielleicht nicht zu 100% eingestehen. Und der der Franchise-Geber, der Lizenzverkäufer bildet natürlich eine schöne Projektionsfläche, dass der Verkäufer schuld ist.
Der will halt verkaufen, ne? Der will nur mein Geld.
Der will nur mein Geld. Der wollte nie was anderes als mich zu bescheißen, sozusagen. Ja, da gehen so richtig so Gedanken los, über die man nie gesprochen hat und sie auch aus der Luft gegriffen sind.
Man muss dazu sagen, vielleicht, wir überspitzen ja jetzt hier an der Stelle. Wir malen, es geht ja keiner dahin. Das ist ja eher so ein unbewusste kleinere Muster, die wir versuchen zu beschreiben, zu erklären, ne, so ein bisschen küchenpsychologisch. Keiner von uns hat ja die entsprechende psychologische Ausbildung, um da jetzt in die Tiefe zu gehen. Aber es ist ja ein Gefühl, das entsteht, wenn man das so beobachtet, wie sie sich verhalten und was da für ein Kopfkino entsteht. Wenngleich natürlich keiner das, was wir jetzt überspitzt hier gerade beschreiben, so bewusst in seinen Gedanken hat. Ich brauche jetzt einen Schuldigen. Wen da draußen könnte ich mir nehmen? Ach, guck mal, ich nehme mir den mal zweite Reihe rechts. Der ist jetzt schuld, weil der hat das und das gesagt, sondern das sind ja so kleine Muster, kleine auch Emotionen am Ende, die sehr unbewusst stattfinden, die möglicherweise mit dazu beitragen, dass halt so eine Reaktion oder eben Nicht-Reaktion draus entsteht, ne? Ohne dass das ein ganz bewusster Prozess ist, dass genau jetzt habe ich mich konkret dagegen entschieden, wenn ich ihm sage, danke, dass du mir geholfen hast, dass Selbstständigkeit jetzt nichts für mich ist, dass ich das erkennen durfte, ist das ja auch ein richtiges Nein. Das will sich ja im Zweifelsfall man ja auch nicht eingestehen, ne? Sondern man taucht halt im Zweifelsfall vielleicht auch ein wenig ab, um diese Entscheidung noch für ein, zwei Tage, eine Woche und peu à peu immer länger vor sich herzuschieben, auch wieder unbewusst nicht die Verantwortung für diese Entscheidung oder auch Nichtentscheidung zu übernehmen. Das ist schon ein ganz subtiler Prozess, an dem wir uns hier gerade im Dialog versuchen heranzuwagen.
Definitiv, aber es ist so, wie du beschreibst, im Grunde genommen, nein, es wird nicht absichtlich gemacht. Jeder kennt es, glaube ich, auch vor etwas größeren Entscheidungen, dass man auch mal gerne eine größere Entscheidung einfach vor sich herschiebt. Aber je länger man sie vor sich herschiebt, desto wahrscheinlicher ist ja, dass man sich nicht dafür entscheidet, sondern eher am Ende dann eben doch dagegen. Dann hätte man das im Grunde genommen auch gleich entscheiden können, aber das fällt für mich schon unter die Kategorie allzu menschliches. So ist es halt.
So ticken wir ein bisschen, ne? Mit so ein paar Ausnahmen.
Und das sollte eben auch ein Lizenzverkäufer oder Verkäuferin immer vor Augen haben. Liegt eben tatsächlich dann nicht am Lizenzverkäufer, sondern eben an dem allzu menschlichen. Und da muss man diese Nachsicht vielleicht haben. Für den eigenen Arbeitsprozess heißt es natürlich, was kann man machen? Man kann vielleicht noch besser qualifizieren, also noch bessere Fragen stellen, noch früher sozusagen in dieses Umfeld des Franchise-Nehmers hineinstochern, wo denn tatsächlich die echte Motivation ist, in die Selbstständigkeit zu starten, nochmal genauer zu fragen, wie steht die Familie denn dazu, sich bislang mündliche Auskünfte schriftlich geben zu lassen, wirtschaftliche Selbstauskunft, ob denn wirklich auch ein bisschen Geld da ist und solche Geschichten. Also ich kann schon durch bestimmte gute Gesprächsskripte, Fragestellungen und so das ein oder andere abkürzen, nicht verhindern. Ich kann es aber abkürzen, weil ich es schneller erkenne. Das ist dann natürlich für mich als Lizenzverkäufer gut für die Effizienz, weil ich muss ja auch irgendwann mal einen Haken dran machen und sagen, okay, ist jetzt eben so, ist schade, aber wir nennen das immer aktive Kontaktbearbeitung beendet, dass man nicht nochmal denkt, ich müsste nochmal hinterher, nochmal, sondern der kann ja in der Datenbank bleiben, mit einem Newsletter bespielt werden oder sowas, also passive Kontaktbearbeitung. Aber aus der aktiven Kontaktbearbeitung nehme ich dann einen Interessenten dann möglichst zügig raus, damit ich wieder die Ressourcen habe für neue Franchise-Interessenten.
Vielleicht kann man sogar teilweise in Einzelfällen ein bisschen verhindern, könnte ich mir vorstellen, wenn man an seinem eigenen Prozess schraubt, was das Thema der Emotionen angeht. Dass man also versucht, diesen Kandidaten so stark emotional aufzuladen, dass der Wille stärker bleibt, die Ernsthaftigkeit erhalten bleibt. Das kann durch eine WhatsApp-Nachfragen, wie läuft's, wo stehst du und so, also engeren Kontakt sein, aber auch durch das emotionale Erlebnis. Also wenn ich so an ein paar Franchise-Nehmer-Erzählungen aus meinen Videos denke mit Franchise-Nehmern, dann frage ich eigentlich immer nach der Situation, wo er wusste, ich mache es. Mhm. Ich entscheide mich dafür, ich mache mit. Und die allerhäufigste Aussage ist, als ich dort vor Ort war in der Systemzentrale und das mal so richtig erlebt habe. Da fällt mir jetzt Soundteam zum Beispiel ein. Da habe ich mit einigen Franchise-Nehmern gesprochen, weil sie meine Videos gut finden. Da ist das dieser Tag bei Soundteam in der Zentrale. Und ich war selber da vor ein paar Jahren zum 30-jährigen Jubiläum. Das ist wirklich eine beeindruckende Systemzentrale. Innen optisch sehr ansprechend. Viele Leute, also wirklich viele Leute, wo ich spüre, die arbeiten für mich als potenzieller Franchise-Nehmer. Die arbeiten mir zu. Das sind meine Dienstleister oder wie auch immer man sehen möchte. Das sind meine Leute, da ist Manpower hinter und das sind smarte Leute. Guck mal, die im Marketing, die Person in Buchhaltung und so. Da fühlt man was. Und dann ist das auch noch vom Gebäude her ein beeindruckendes Ding. Groß und schön. Und was da auf dem Hof passiert, was da hin und her geliefert wird oder so, ist dann auch noch beeindruckend. Und dann kommt noch ein charismatischer Geschäftsführer und Gründer um die Ecke. Und da wird ein Gesamtpaket raus, wo zum Beispiel beim Zaunteam so ziemlich unisono sagen, als ich einmal dort in der Schweiz bei denen war, da wusste ich, ich mach's, das ist cool. Und da kann man sich natürlich überlegen, ne? Wie schnell oder wie spät holt man die rein? Man kann natürlich die Luftpumpen schon in die Schweiz holen und mit denen seinen Aufwand verbraten. Dann ist es vielleicht zu früh, hat aber dafür vielleicht von denen, die nicht ganz so Luftpumpe sind, noch zwei, drei gehalten, die sonst vielleicht weg gewesen wären, weil sie emotional nicht schnell genug aufgeladen wurden. Oder man kann es sehr, sehr spät im Prozess machen. Dann hat man wirklich die, die durch einen vorherigen Selektionsmechanismus gegangen sind und idealerweise man effizient wurde in der Anbahnung. Aber diese emotionale Aufladung, wenn das der zentrale Abschluss ist, so, ja, ich mach's, dass das dann einfach die Zahl derer, die man hätte noch mitnehmen können, reduziert, weil dieses Ding, dieses Feuerwerk etwas spät gezündet wurde. Und da kann man, glaube ich, ein bisschen mit spielen. Weiterhin natürlich ohne die 100% zu erwischen, völlig klar. Aber vielleicht, dass man von denen, die rausfallen, 2, 3, 4, 5, 10% doch noch mitnimmt, indem man an kleinen Mechanismen wie regelmäßige Kontaktaufnahme, unkomplizierter WhatsApp-Kontakt, so der Kumpel, der sich meldet, wann kommt das emotionale Feuerwerk eigentlich in meinem Prozess, dass man da ein bisschen einwirken kann. Das sind ja so spontane Gedanken von meiner Seite.
Absolut. Also ich meine, dieser erste Besuch sozusagen beim Franchise-Geber ist ja extrem wichtig, weil du da als Franchise-Geber natürlich auch die Möglichkeit hast, alles zu zeigen, was du hast. Also was willst du denn noch mehr als Franchise-Zentrale, was du sagtest, charismatischer Franchise-Geber, Gewusel, Leute und so weiter. Das ist erstmal super. Und das ist auch die Empfehlung, das muss man immer so machen. Die einzige Frage ist ja nur, wie scharf schalte ich vorher den Selektionsprozess vor diesem ersten persönlichen Meeting in der Franchise-Zentrale? Und das hängt stark auch davon ab, in welchem Entwicklungsstadium ein Franchise-System sich befindet. Denn scharf selektieren kannst du ja nur dann, wenn du auch genau weißt, was du da ausselektieren möchtest. Wenn du als Franchise-Geber am Start bist, wir haben ja auch sehr viel mit startenden Franchise-Gebern zu tun, dann weißt du das vielleicht noch gar nicht so genau. Du selbst hast auch noch keine Routinen. Du selbst bist in deiner Gesprächsführung auch noch nicht zu 100% fit. Und dann sagt man vielleicht, ach, komm mal in die Zentrale, das ist schon gut. Dann haben wir wenigstens alle Verkaufsargumente da draußen. Jetzt kommen die relativ frühzeitig, aber jetzt hast du wenigstens die Chance eben zu lernen, auch dieses persönliche Gespräch zu lernen. Und danach, aber ist egal jetzt wie intensiv, und wenn du jetzt ein reiferes Franchise-System bist, dann kannst du natürlich viel einfacher stärkere Selektionskriterien hinbauen, bevor du mit jemandem in das persönliche Gespräch bei dir vor Ort gehst. Dann kannst du auch sagen, okay, schick mir einen Kontoauszug zu und zeig mir, wie viel Kohle du hast. Das ist ja nur eine Frage, wie selbstbewusst, wie reif kann ich als Franchise-System schon auftreten und wie viel Erfahrung habe ich auch bei der Selektion, das Richtige zu tun. Aber du hast schon recht, und aber egal, jetzt kommt dieses erste persönliche Gespräch in der Franchise-Zentrale und danach passiert noch ein bisschen was. Franchise-Partner fährt nach Hause mit dem Auto, lässt alles nochmal sacken, so eine Nacht drüber schlafen und so weiter. Und ziemlich bald danach kann er zumindest eine klare emotionale Entscheidung treffen. Okay, jetzt habe ich eigentlich alles beisammen, was ich an Entscheidungsparametern brauche. Es gibt noch mehr Informationen, die man bekommt, aber im Grunde genommen weiß ich schon mal Bescheid. Das Auto hat 4 Räder, das hat und so weiter. Also ich kann mir das Ganze jetzt vorstellen. Und da merkt man dann eigentlich als Franchisegeber, ob wirklich ein Interesse da ist oder ob das Interesse weg ist. Weil es ja auch sein kann, dass man sagt, okay, das ist es jetzt wirklich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann bricht es eben nach diesem ersten Gespräch quasi ab. Bis zu diesem ersten Gespräch war man eigentlich auch ein bisschen hinter dem Franchise-Partner hinterher. Man hat hinterher telefoniert, war immer so ein bisschen hinterher. Aber irgendwann muss es ja umkippen in so ein aktives Interesse, dass der Franchise-Interessent sagt, ich will jetzt. Zaunchen passt ganz gut. Also der rüttelt am Zaun und sagt, ich will jetzt mehr wissen. Ich bin total, da sind doch so, ich bin weggefahren. Wir haben auch ganz viele Fragen. Das ist ja super. Wir wollen das machen, aber es gibt halt noch ein paar Details zu klären. Auf dem Weg können auch noch ein paar verloren gehen, aber im Grunde genommen ist da schon eine emotionale Entscheidung, sagen wir mal, getroffen, ein, zwei Tage, nachdem man in der Zentrale war. Da ist schon sehr, allermeistens ist da die emotionale Entscheidung schon grundsätzlich da. Ja, und jetzt kommen die ganzen Details, Finanzierung, Standort, wie machen wir das
eigentlich? Ja, das ist klar. Viele berichten mir von der Autofahrt nach Hause, wo sie schon wussten. Auf der Autofahrt haben sie gesagt, das kann eigentlich nicht die falsche Entscheidung sein, das muss die richtige Entscheidung sein.
Auch noch ein sehr guter Grund, warum nicht alle immer in die Franchise-Zentrale kommen müssen, weil dann haben sie anschließend wenigstens die Rückreise und auf der passiert das wirklich, da hast du total recht. Und das, weil wir haben das ganz vereinzelt manchmal noch, dass man das Franchise-Geber irgendwie Franchise-Interessenten irgendwo in der Republik treffen, halte ich für komplett falsch.
Das geht so für die allererste Informationsgeschichte, so Roadshow, ne, dem Interessenten entgegenkommen und da so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr so eine Rundtour zu machen, einmal in jedem Bundesland oder wie auch immer oder in jeder Himmelsrichtung mal irgendwie was anzubieten, um sich zu informieren auf kurzem Wege, bevor man halt die ganze Strecke nach Hamburg oder wohin auch immer macht als Kandidat, ne? Aber dann kommt das Persönliche wirklich im Prozess. Das eine ist ganz am Anfang, das Anbahnungs-Roadshow-Ding und dann kommt das persönliche Treffen im Prozess und da bin ich voll bei dir. In der Systemzentrale wird es zu einem Erlebnis dann.
Genau, und ich meine Roadshow oder Discovery Day, Revolution Day, wie auch immer man das nennt, Informationsveranstaltung, finde ich auch gut. Haben aber am Ende das Ziel auch immer wieder, dass der dann anschließend in die Zentrale kommt.
Also, ja klar, logisch.
Und das ist alles, das ist quasi Teil des Selektionsprozesses. Und ich habe und Infoveranstaltungen und solche Discovery Days sind schon gut, auch gerade wenn ich sehr viele Franchise-Interessenten habe, aber ich kann halt mit denen dort nicht so in die Tiefe des persönlichen 1-zu-1-Gesprächs gehen, weil es eben nicht 1-zu-1 ist, und kann da schwerer aussieben sozusagen. Und dann müssen sie auch in die Zentrale kommen. Aber hat total seine Berechtigung, machen viele Kunden von uns, habe ich früher auch gemacht. Aber dann kommt das erste Gespräch in der Zentrale.
Sehr cool. Ich glaube, wir haben einen schönen Rundumschlag gemacht. Ne? Warum tauchen welche ab? Warum reagieren sie plötzlich eher abweisend und da so ein bisschen in die küchenpsychologische Ecke mal reinzugucken? Naja, sie merken, jetzt sind sie in der Verantwortung. Das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Irgendwann sind sie an dem Moment, wo alle Entscheidungsparameter geliefert wurden. Ja. Und jetzt liegt es nur noch an ihnen. Und das könnte ein bisschen unbequem werden. Das ist so die Kernmessage, die ich daraus mitnehme. Und dass wir einerseits auf Seiten der Systemzentrale ein bisschen entspannter mit umgehen können. Es muss nicht zwingend an uns liegen. Und an so kleinen Prozessparametern können wir ja versuchen, noch was zu schrauben, um den Anteil derer noch ein bisschen runterzulegen.
Da ist auch eine Menge Luft drin. So ist es nicht. Ja, aber ich will ja nur so ein bisschen den Frust nehmen, dass es immer wieder vorkommen wird, dass eben Franchise-Interessenten abtauchen, weg sind und so weiter. Das hat natürlich keine Auswirkung darauf, dass ich versuche, meinen Lizenzverkaufsprozess jeden Tag noch besser zu gestalten.
Es ist halt Teil der Natur im Franchise-System. Der Psychologe Jens Korsen hat mal gesagt, naja, wenn du ein Auto kaufst, dann hast du den Stau mitgekauft. Wenn du ein Franchise-System machst, dann hast du die Flachpfeifen als Interessenten, die sich nicht mehr melden und wegducken, eben auch mitgegründet.
Es gehört tatsächlich mit dazu.
Lieber Eugen, vielen Dank für diesen kleinen Einblick, diesen Gedankenanstoß, den Impuls. Und ja, wenn man dich erreichen mag, ich pack's in die Shownotes, ihr, die Franchise-Macher oder auch über LinkedIn packe ich mit rein, den Kontakt, dass man dann mit dir gerne auch tiefer darüber quatschen kann. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass das auch in deinem Sinne ist.
Klar.
Und damit würde ich sagen, beenden wir hier unseren kleinen küchenpsychologischen Exkurs und wünsche dir eine gute Restwoche, lieber Eugen, und euch da draußen genauso, dass ihr da ein paar interessante Gespräche führt, idealerweise bis zum Vertrag hinführt. Dir und euch alles Gute.
Ciao, danke Steffen.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit eurem Franchise-Partner. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.